Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
Ihr seid dankbar dafür, welchen Weg ihr für euch gefunden habt. Dafür, dass ihr euch gegenseitig nie einschränkt, euch so viel Freiraum schenkt und doch so unglaublich vertraut miteinander seid. Ja, ihr vertraut einander zu 100% und stellt die Liebe des anderen dabei nie in Frage. Ihr wisst, dass ihr euch immer aufeinander verlassen könnt. Dass dich Kevin auch umgehend um 3.42 Uhr in Hongkong abholen würde, ohne dabei den Ort, die Uhrzeit oder die Umstände zu hinterfragen, die dazu geführt haben, dass du eine Unterhose auf dem Kopf trägst. Das ist jetzt kein Tatsachenbericht, aber die liebe Pia ist sich sicher, dass dir das genau so passieren könnte.
Wow! Vielen lieben Dank für diese Einleitung und damit herzlich willkommen zu Jobs Inside. Auch von unserer Seite aus. Hallo Ellen, wo treffen wir dich heute an?
Hallo zurück, zu Hause.
Ganz zu Hause.
Entspannt, okay. Und wieder schön am Mikro zu sitzen.
Ja, ist schon echt lange her, dass wir hier am Mikro saßen. Jetzt beginnen wir aber wieder und ihr habt schon vorhin einen kleinen Einblick bekommen. Wir haben nämlich heute einen ganz, ganz besonderen Gast und ich reiche mal das Mikrofon weiter, so wie ihr es kennt. Wer bist du und welchen Beruf bringst du uns heute mit?
Hallo ihr zwei, freut mich riesig, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin die Manu, sitze gerade im wunderschönen Pieding bei Salzburg und ich darf heute ein bisschen was über meinen Beruf als Traurednerin, als Hochzeitsrednerin erzählen.
Schön, dass du heute hier bist.
Freut mich sehr.
Ich bin schon ganz gespannt. Um dann gleich einzusteigen, wir haben jetzt bisher bei den meisten Gästen, also ich habe so das Gefühl, die meisten Gäste sagen, sie sind auf Umwege zu ihrem Beruf gekommen, durch Zufall, wie das Leben so spielt eben. Wie war das bei dir? Also hast du das studiert? Wie bist du darauf gekommen? War das dein Traumberuf? Nimm uns mal mit auf deine Karrierereise.
Also studieren kann man das nicht. Traumberuf war es jetzt auch nicht, dass ich irgendwie schon mit 5 gesagt hätte, ich will Hochzeitsrednerin werden. Das war dann eher so bei Manhattan Love Story mit Jennifer Lopez damals, ich will Hochzeitsplanerin werden. Also ich glaube, jedes Mädchen träumt davon, irgendwann einmal was mit Hochzeiten zu machen. Und dann hat es mich aber, ja, wie du schon so schön sagst, auf Umwegen, auf großen Umwegen, im Endeffekt jetzt zu meinem Traumberuf geführt. Angefangen hat es eigentlich mit der Hauptschule und der ganz spontanen Entscheidung in der 9. Klasse zu sagen, nö, also die 10. Klasse mache ich jetzt nicht mehr, ich verabschiede mich jetzt vorzeitig und gehe in die Gastronomie, weil das der tollste Beruf der Welt ist. Und habe dann eine Ausbildung als Restaurantfachfrau gemacht. Und auch das hat Spaß gemacht, aber ich habe schon relativ schnell dann gemerkt, dass ja, das definitiv nicht der Beruf sein wird, den ich mein restliches Leben machen möchte. Und war aber eigentlich von dem Hotelbereich schon, also hat mir gefallen. Und deshalb war da eher die Idee zu sagen, okay, Hotelmanagement, aber da müsste man ja eigentlich studieren dafür. Oder es wäre zumindest von Vorteil, um in die großen Ketten reinzukommen. Und so kam dann der Gedanke, ja Mensch, Abi nachmachen mit dem Quabi, also Hauptschule plus Berufsschulabschluss kann man ja dann auch, hat man den Quabi und kann auf die Berufsoberschule gehen, zumindest hier bei uns in Bayern. Und ja, nach der Ausbildung dann auch eigentlich direkt hier auf die Berufsoberschule gegangen und das Abitur nachgeholt, das Fachabitur oder das fachgebundene Abitur. Und dann aber auch wieder durch Umwege von der Gastronomie weg, durch eine zufällige Stellenanzeige, die mir damals jemand unter die Nase gehoben hat, weil ich auf der Suche nach einem dualen Studium war, also Studium und Job immer parallel laufen. Und das war dann in einer Elektrofirma bei uns um die Ecke, also ganz anderer Bereich. Ich habe dann BWL, Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistikmanagement und Marketing in der Elektroindustrie gemacht und war dann in dieser Firma tatsächlich 13 Jahre, also ziemlich lange jetzt tätig. Habe dort mein Studium gemacht und bin dann, lange Rede, kurzer Sinn, durch die eigene Hochzeit wieder auf das Thema Hochzeiten gekommen und darauf, dass ja mit der eigenen freien Trauung das Thema Traurede eigentlich voll mein Ding wäre oder der Job der Traurednerin voll mein Ding wäre, weil ja, mit Menschen oder vor Menschen zu sprechen, habe ich schon immer gerne gemacht und habe damals bei unserem Standort eben in der Arbeit die ganzen Kundenvorträge, immer wenn es um das Thema Kongresse und Vorträge, Impulsvorträge ging, habe sehr viel da immer ich übernommen und ja, also das lag mir schon. Und auch das Thema Schreiben hat mir schon immer gefallen. Wollte als 14-Jährige auch schon Autorin werden, habe angefangen, ein Jugendbuch zu schreiben. Von dem her, die Themen haben sich schon durch mein Leben hindurchgezogen, aber dann eben während der eigenen freien Trauung gemerkt, ja, das ist genau das, was ich machen möchte. Ja, also ja, wirklich ein Zickzack.
Ja, total. Und ich liebe das ja, solche Geschichten, dass man was ganz anderes angefangen hat und dann aber trotzdem so eine Passion irgendwie schon die ganze Zeit für den Beruf, den man jetzt hat, ohne das irgendwie zu wissen. Das finde ich immer total faszinierend. Das liebe ich auch einfach an unseren Gästen, die wir haben. Egal, wie unterschiedlich die Leute sind, die bringen irgendwie immer diesen Spirit, das wollte ich schon immer machen, habe aber Umwege gemacht. Aber man merkte, mir liegt es selber total gut. Das ist echt, echt schön. Aber du hast dann bei deiner Trauung gemerkt, okay, das willst du machen. Was war so der erste Step? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also nach oder schon während der Vorbereitung mit der Traurednerin habe ich damals zu einer Freundin dann gesagt, Mensch, hätte ich total Lust drauf. Würde mir, glaube ich, total gut gefallen. Und da war dann gleich so die Aussage, ja, also könntest du bei uns dann machen. Und so kam es dann eigentlich auch zur ersten freien Trauung, die ich dann für Freunde gemacht habe. Und ja, da waren dann halt weitere Freunde, die gemeint haben, oh Manu, das war so toll. Wie schaut es denn aus? Hast du nächstes Jahr auch für uns Zeit? Und zu der Zeit war ich aber noch eben Vollzeit angestellt in meinem damaligen Job. Und erst mit der Schwangerschaft von meinem ersten Sohn reifte dann so immer mehr der Gedanke, ja Mensch, vielleicht eignet sich ja diese, in Anführungsstrichen, ruhigere Zeit dazu, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und habe dann tatsächlich nach der Geburt von meinem ersten Sohn in der Elternzeit die Selbstständigkeit angemeldet. Zum 1. April 2020.
Ja, perfekt. Jubiläum, ja?
Ja, 5 Jahre, Mann.
Tatsächlich, ja. Aber das war ja damals Start Corona.
Ach ja, stimmt. Also, das böse C-Wort, was wir alle schon vergessen haben.
Perfekte Start für die Hochzeitsbranche.
Hast du dann auch einen Online-Kurs gemacht oder wie war das?
Nee, tatsächlich nicht. Also mein Gedanke war dann wirklich, Mensch, ich habe jetzt den Prozess einmal mit der eigenen freien Rednerin mitgemacht, habe da zumindest schon mal Vorstellung, wie so ein Vertrag ausschauen kann, wie die Fragebögen aussehen, wie so ein Traugespräch oder der allgemeine Ablauf so abläuft. Mhm. Und habe ja dann auch für Freunde das schon gemacht und dachte mir, ach, kriege ich schon alles hin, kein Problem. Und da muss dann aber schon feststellen, dass da noch sehr, 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 sehr viel mehr dranhängt, wie nur das Redeschreiben. Gute bürokratische, da hatte ich ja auch schon zumindest ein bisschen Einblicke mit Vertrag. Aber gerade das Ganze, wie mache ich mich selbstständig? Welche Schritte muss ich gehen, um ein Gewerbe bzw. freiberufliche Tätigkeit anzumelden? Wie führe ich so ein Kennenlerngespräch? Das war ja nichts, was ich bisher machen musste, da ja meine ersten Paare nur Freunde waren. Ja, es kam dann, wie es kommen musste, so die ersten drei Kennenlerngespräche, die liefen schon so in Ordnung, aber es war jetzt definitiv so, dass ich danach gesagt habe, es war jetzt schon in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, der Funke ist nicht übergesprungen. Und waren auch drei Absagen, bis ich dann irgendwie so einen Aha-Moment hatte, wo ich mir dachte, naja, stimmt, eigentlich muss ich es ganz anders machen. Und habe das dann nochmal komplett umgestellt und ab da lief es dann. Aber das sind halt wirklich dann aus vielen kleinen Fehlern, die ich wahrscheinlich in so einer Ausbildung super gelernt hätte. Ja, war dann ein längerer Prozess, bis es dann lief. Aber ja, ich habe scheinbar irgendwas richtig gemacht, denn es kamen sehr schnell sehr viele Anfragen und ja, hat sie tatsächlich sehr gut entwickelt.
Sehr, sehr cool. Ich habe direkt noch eine andere Frage, auch out of unseren normalen Fragen. Du redest jetzt über freie Trauungen.
Ja.
Also ich kenne das jetzt zum Beispiel vom Standesamt. Dann ist es ja, ist ja Ehe eher so wie so ein Vertrag geregelt. Ist das dann bei dir auch so? Also ist es dann vertraglich geregelt, dass dann wirklich die Paare offiziell mit einem Vertrag dann verheiratet sind?
Nee, das ist tatsächlich nicht so.
Okay.
Also mit meinen einleitenden Worten sage ich immer, also ich vertrete weder das Gesetz noch die Kirche. Im Grunde bin ich nur jemand, der ein paar Worte sagt, weil es wirklich eigentlich keinerlei Bedeutung hat. Ich habe jetzt zum Beispiel nächstes Jahr, also im Normalfall sind alle Paare, die die freie Trauung machen, davor schon standesamtlich verheiratet. Es ist eher die Ausnahme, dass aus terminlichen Gründen zum Beispiel die standesamtliche Trauung mehr danach stattfindet. Oder jetzt habe ich zum Beispiel nächstes Jahr ein Paar, da kommt eine Braut aus Russland und da ist halt mit den Dokumenten gerade sehr, sehr schwer und die wissen nicht, ob sie das hinbekommen, dass sie in dieser Zeit tatsächlich in Deutschland standesamtlich heiraten. Aber wie gesagt, auch die standesamtliche Trauung ist jetzt keine Verpflichtung, um die freie Trauung durchzuführen, weil die freie Trauung ja wirklich, ja, nur, also eigentlich keinerlei Bedeutung hat.
Nur eben
nur eine emotionale Bedeutung.
Okay.
Ja, eine Feierlichkeit, um dieser Veranstaltung einen Rahmen zu geben, sage ich mal.
Okay, das habe ich mich nämlich noch gefragt.
Das war eine persönliche Frage, ob du auch eine freie Trauung machen solltest. Für dich.
Ich bin ja nicht so der vertragliche Typ, deswegen.
Habe ich tatsächlich auch in meinem Vertrag stehen, dass
das ist kein Vertrag
mit
ist.
Der freien Trauung keinerlei, also gegeneinander keinerlei rechtliche Ansprüche. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es formuliert habe, aber dass das jetzt dass da nochmal klargestellt ist, dass das keine zwischen den beiden dadurch kein rechtlicher Vertrag entsteht.
Okay. Was uns natürlich auch brennend interessiert, das hast du uns ja gleich schon so einen kleinen Einblick gegeben, wo du so ein paar, sag ich mal, Mini-Fehler gemacht hast bei diesen Vorgesprächen. Aber wie läuft so genauso das Ganze ab? Sagen wir mal, Ellen und ich, wir wollen jetzt heiraten, wir gehen jetzt zu dir, sagen, wo wir uns kennengelernt haben. Wie funktioniert das? Du machst einen Termin und schreibst dann einfach los oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also im Grunde ist beim freien Trauredner wirklich das Allerwichtigste, dass man den, bevor man überhaupt irgendwas bucht, einmal persönlich kennenlernt. Also egal, ob viel läuft jetzt über Zoom, dieses erste Kennenlerngespräch. Und da ist es mehr so, dass ihr mich kennenlernt und ich jetzt noch nicht so sehr eure Geschichte schon höre, sondern da geht es wirklich darum, dass ihr mich, meine Arbeitsweise kennenlernt und für euch entscheiden könnt, ist diese Trauung, die die Manu gestaltet, das Richtige für mich? Passt die Manu zu uns? Weil ja, das ist beim Trauredner das A und O, das Allerwichtigste, die Chemie, die Sympathie zueinander muss wirklich zu 100% stimmen. Und nach dem Kennenlerngespräch könntet ihr beide dann entscheiden, die Manu passt zu uns oder ja, passt halt nicht so. Und dann, wenn ihr sagt, ja, Manu, mit dir wollen wir das machen, dann geht es im Grunde in die heiße Phase. Ihr würdet dann Fragebögen bekommen. Zum einen nochmal was zur Zeremonie, so allgemeiner Ablauf. Und der wichtigste Fragebogen meiner Meinung nach ist die Einzelfragebögen, weil ich euch auch getrennt voneinander befragen würde. Und dadurch entstehen vor allem meiner Meinung nach die Emotionen in der Trauerrede. Und ihr bekommt im Vorfeld diesen Fragebogen, weil das Fragen sind, auf die man oft nicht so aus dem Stegreif heraus die Antwort parat hat oder die perfekte Antwort parat hat. Also sowas wie, was schätzt du an deinem Partner am allermeisten? Wofür liebst du ihn? Wofür bist du ihm dankbar? Wo man halt einfach erst einmal nur mal drüber nachdenken muss. Vielleicht eine, zwei Antworten parat hat und zwei Tage später, wenn man ins Bett geht und im Bett liegt, kommt einem noch ein Punkt, wo man sagt, boah, das muss da unbedingt noch rein. Also die Fragebögen, die dienen tatsächlich dann eher euch zur Vorbereitung, als mir dann als Speaker. Und neben diesem Einzelfragebogen, wo wir auch ein Gespräch dann dazu führen, gibt es natürlich noch das Traugespräch. Und das ist so der zweite wichtige Part für die Rede. Und das Traugespräch, das dauert je nachdem, wie lang die Rede sein soll, so zwischen 1,5 Stunden bis 4 Stunden. Ich habe auch schon Paare gehabt, wo wir halt beim Frühstücken ganz gemütlich zusammengesetzt sind, wo ich 5 Stunden oder 5,5 Stunden da saß. Da denkt man immer erst, oh Gott, so viel gibt es doch gar nicht zu erzählen. Aber ja, ich schaffe es immer wieder. Und da erzählt ihr zwei dann quasi über eure Geschichte, über euer Kennenlernen, eure Leidenschaften, die ihr vielleicht getrennt voneinander, aber auch zusammen verfolgt. Ja, über euer Leben, eure Beziehung und was eure Liebe, eure Beziehung zu der macht, die sie eben ist. Genau, und danach versuche ich mir dann ein ganz tolles Ritual für euch vielleicht noch einfallen zu lassen, wobei das ein Element ist, das man mit einbauen kann, aber nicht muss. Eigentlich jedes Element bei einer freien Trauung immer ein Kann, kein Muss. Außerdem befrage ich danach dann meistens noch 2, 3, 4 eurer Lieblingsmenschen zu euch. Und ja, dann, also danach entsteht so die Rede in der Zeit. Und die Woche vor der Trauung telefoniere ich nochmal mit euch, mit allen Dienstleistern, die so an der Zeremonie beteiligt sind, damit wirklich alles glatt abläuft. Und ja, dann freue ich mich auf die Trauung, die da kommt.
Ich glaube, das kann auch ganz schön emotional werden.
Tatsächlich. Man,
also ich meine, Kennenlerngeschichten, alles mögliche sind immer komplett unterschiedlich. Aber was ist denn jetzt der Fall? Zum Beispiel, die lernen dich beim ersten Zoom-Call sozusagen kennen. Die haben ein gutes Bauchgefühl von dir und denken sich, ja, die Manu, die passt zu uns. Dann kommen aber die Fragebögen und du triffst dich vielleicht sogar persönlich mit denen und dann auf einmal sagt dein Bauchgefühl, irgendwas bei den beiden stimmt nicht. Kommt sowas auch mal vor? Lehnst du dann auch Kunden ab oder war bisher wirklich alles so positiv und viele Love Stories?
Also nach dem Kennenlerngespräch, also dass ich dann im Prozess, im Vorbereitungsprozess nach dem Traugespräch dann nochmal umschwenke, das ist tatsächlich noch nie vorgekommen. Da hatte ich auch noch nie das Gefühl, dass jetzt das irgendwie nicht so passen würde. Schon mal so, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt anstrengend, dann muss ich mir irgendwie ganz anders schreiben, wie ich es vielleicht gewohnt bin oder wie ich es jetzt bei anderen Trauungen gemacht hätte. Ja, vielleicht die Struktur der Rede nochmal ganz komplett überarbeiten, weil es zu dem Paar einfach nicht passt. Mhm. Also es gibt schon Momente, die dann vielleicht anstrengender sind, aber habe ich jetzt noch nie gehabt, dass ich mir da dann gedacht habe, boah Gott, nee, das Paar, das geht jetzt gar nicht. Allerdings im Kennenlerngespräch gab es schon Momente, wo ich dann auch schon, also es kam jetzt zweimal vor, wo ich dann ganz offen kommuniziert habe, ich glaube, ich bin nicht die Richtige für euch. Also das eine Mal war es halt einfach so, die haben sich schon eine Trauung mit einem christlichen Hintergrund gewünscht und ja, ich bin christlich erzogen, nicht mehr in der Kirche, aber christlich erzogen. Aber dafür bin ich halt definitiv nicht die Expertin. Da gibt es Theologen, die ja Theologie studiert haben, die sich mit dieser Materie wirklich deutlich tiefer beschäftigen und die als freie Redner tätig sind, die passen zu einer solchen Trauung meiner Meinung nach deutlich besser oder können das viel besser transportieren auch als ich. Also bei dem einen Paar lag es daran und bei dem anderen Paar, ja, da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt und denen habe ich halt dann einfach nach dem Kennenlernen ganz nett geschrieben, passt auf, war wirklich ein nettes Gespräch, aber irgendwie glaube ich, bin ich nicht die Richtige für euch. Und ja, so ein Paar muss man dann auch ziehen lassen, weil es muss von beiden Seiten her passen, definitiv.
Aber auch voll gut, dass du nicht einfach jeden Auftrag annimmst, sondern wirklich sagst, nee, es muss schon passen. Und wenn es halt nicht passt, dann wird es halt nicht passend gemacht, wie man das im Handwerk so kennt, sondern eher auf das Bauchgefühl gehört. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Gerade wenn du dann halt auch, wie du schon gesagt hast, mal 5 Stunden mit den Leuten zusammen frühstückst, die kennenlernst. Und was ich halt immer sehr interessant finde, gerade das ist ja auch ein sehr kreativer Beruf. Woher nimmst du dann so deine kreativen Worte, wenn du so eine Rede dann hältst? Weil du hast jetzt ganz viel Eindruck von dem Brautpaar, dann von Freunden, von Familie, dann, wenn sie mit dir zusammen sind, die Art und Weise, wie die sich natürlich verhalten. Ich meine, das musst du dir ja erstens alles merken und zweitens diese geballte Informationen dann quasi so ein bisschen kleiner machen, kürzen, dass aber trotzdem alle Emotionen dabei sind. Woher nimmst du diese kreativen Worte, dass du das so komprimierst, aber trotzdem das die Emotionen nicht verfallen?
Boah, das ist so eine schwierige Frage. Also ich glaube, ganz viel ist tatsächlich Empathie. Also, weil wie du schon sagst, ich habe jetzt auch dieses Jahr wieder einige Paare, die 10 Jahre oder länger zusammen sind. Und da ist halt einfach so viel Input. Die haben schon so viel gemeinsam erlebt, teilweise schon gemeinsame Kinder. Da ist so, so viel Geschichte drinnen. Und da ist es wirklich so komplett die Empathie, der empathiefreien Lauf lassen, sich da richtig reinspüren in das Paar, herausfinden, wo liegen für die Schwerpunkte. Sowas ist dann auch was man aktiv mit dem Hochzeitspaar ansprechen kann. Wo seht ihr denn die Schwerpunkte? Also da frage ich dann auch gerne mal nach, was ist euch wichtiger, was ist euch vielleicht weniger wichtig? Das ist gerade in einem Paar zum Beispiel schon sehr lange zusammen, das ist die Kennenlerngeschichte vielleicht eher nicht ganz so wichtig, vor allem wenn schon Kinder da sind, da wird der Fokus wahrscheinlich eher dann da liegen. Aber es ist ganz viel reinspüren, um mal die Schwerpunkte zu setzen und dann die kreativen Worte, ja, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Also das kann sein, dass ich an einer Rede eine Rede an einem Vormittag fertig schreibe und für die Rede 6 Stunden brauche. Es kann aber auch sein, wenn es mir gar nicht läuft. Letztes Jahr hatte ich wirklich so 2-3 Wochen, wo mich die Muse gefühlt komplett verlassen hat, wo ich wirklich fast eine ganze Woche an einer Rede dran saß. Also die Kreativität, ja, kann kommen und kann gehen.
Wie viel Vorlaufzeit hast du denn dann?
Zum Redeschreiben?
Ja, meistens.
Da ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass ich genügend Vorlaufzeit habe. Gar nicht so sehr für mich, sondern vor allem, ja, was passiert, wenn ich die Rede einen Monat davor noch nicht geschrieben habe und warum auch immer kurzfristig ausfall. Also meiner Meinung nach geht das nicht, dass die Rede einen Monat davor noch nicht steht. Weil einen Monat vor der Trauung einen Ersatzredner zu finden, der die ganze Arbeit noch machen muss, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen lege ich meine Traugespräche zum Beispiel immer fast komplett, wenn es irgendwie geht, in die Nebensaison, irgendwann zwischen November, Dezember bis März, April. Also auch die Trauungen, die erst im Oktober oder jetzt dieses Jahr habe ich zum Beispiel auch eine Dezember-Trauung, habe ich trotzdem das Traugespräch jetzt im April. Und auch die Rede wird direkt nach dem Traugespräch, ich sage einmal, zu 90% entstehen oder 95%, einfach um da schon mal dieses Sicherheitsnetz zu haben. Also von der Vorlaufzeit her ist mir das tatsächlich wichtig. Aber natürlich, jetzt zum Beispiel habe ich vor 2 Wochen nur eine Trauung für den 24. Mai angenommen. Und
sportlich.
Geht auch. Und ich sage mal, da ist jetzt das kurzfristige Ausfallen wahrscheinlich eher nicht das Thema.
Ich finde das schon enorm. Also ich finde zum Beispiel in 6 Stunden, dass dann wirklich schon fertig zu haben, das finde ich schon krass. Also ich habe jetzt gedacht, das dauert also vielleicht immer so ein paar Tage, die du dann brauchst. Manchmal braucht man ja auch so kreative Pausen, man muss das mal so sacken lassen. Das finde ich schon enorm, ja.
Na, also die 6 Stunden, das ist jetzt auch nicht immer, dass sie da an einem Vormittag die 6 Stunden durchballer, sage ich mal, sondern vielleicht 3 Stunden an dem einen Vormittag und 3 Stunden an dem nächsten Vormittag oder 3 Stunden am Vormittag, 3 Stunden am Abend. Gut, wenn ich mal im Flow bin, dann kann es auch sein, dass ich 4, 4,5 Stunden dran sitze und gut weitergekommen bin. Aber ja, es ist so 6 Stunden geht schon, würde ich jetzt sagen. Aber im Schnitt sind es wahrscheinlich so 8 Stunden, die ich an einer Rede dann sitze. Nur so fürs Schreiben, bis so die 90% in etwa stehen oder 95%.
Hast du dann auch manchmal Schreibblockaden? Wie gehst du damit um? Und, das ist jetzt vielleicht auch gemein, aber könnten sich der ein oder andere ja auch denken, benutzt du dann nicht vielleicht auch einfach mal eine KI und haust da alles rein, was die Paare dir schon gegeben haben?
Doch, tatsächlich. Ja. Also Schreibblockaden, ja, und gibt es immer wieder. Und ich würde mal sagen, seit 1,5 Jahren in etwa beschäftige ich mich jetzt auch extrem stark mit dem Thema KI. Habe dazu tatsächlich auch schon einen Online-Kurs als Redner-Weiterbildungen entwickelt. Und KI kann gerade bei so Schreibblockaden extrem unterstützen. Ich habe mir da für mich einen MyGPT kreiert. Und also es ist jetzt definitiv nicht so, dass man dort den ganzen Input reinsteckt, aufs Knöpfchen druckt und der eine ganze Rede ausspuckt. Das funktioniert nicht, selbst wenn ChatGPT enorm gut gebrieft ist und meinen Schreibstil kennt. Aber es hilft extrem, wenn man einmal so einen Absatz rausbekommt und nicht auf einem leeren Blatt Papier starten muss. Wenn man eben gerade bei einem Absatz, bei einer Formulierung irgendwie Schwierigkeiten hat, dann hilft das schon extrem. Oder wenn man mal nach einer passenden Überleitung sucht, also da hilft das schon sehr. Also Schreibblockaden ist mittlerweile, wenn es mal richtig schlecht geht, funktioniert KI tatsächlich sehr gut, um die so ein bisschen zu überwinden. Oder für andere kreative Tätigkeiten. Früher habe ich ganz oft für die Rituale zum Beispiel mit meinem Mann gebrainstormt. Und jetzt ist ganz häufig der Brainstorming-Partner halt ChatGPT. Ich sage, ich habe da eine Idee für ein Ritual für ein Paar, das extrem gerne Hobby XY macht oder besonders sich durch Eigenschaft XY auszeichnet. Das ist mal meine Idee. Hast du noch andere Ideen? Wie kann man das noch machen? Also es funktioniert auch dort wirklich super.
Ja, ich meine, solange man es ja unterstützend nimmt und nicht quasi der KI so die Arbeit komplett gibt und das dann einfach nur vorträgt. Ich meine, man merkt es ja auch. Also es wird zwar immer besser, aber man merkt, wo jetzt ein KI-Text gemacht hat, weil also die Emotionen sind halt unterschiedlich.
Es ist so, dass wenn da ein Absatz rauskommt, also es war noch nie der Fall, dass ich den 1:1 so übernehmen konnte, weil es ja einfach doch noch anders klingt als ich, auch wenn es perfekt gebrieft ist.
Was brauchst du so ungefähr, wenn du jetzt ein Paar hast, die komplette Zeit ungefähr, oder anders gefragt, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Weil es ist ja kreativ. Ich finde, das ist dann immer schwierig, das so zu greifen, wie viele Stunden man denn jetzt wirklich in der Woche arbeitet. Aber so circa hast du so 9-to-5 quasi, 8 Stunden am Tag, oder verteilt sich das anders?
Also das ist jetzt tatsächlich bei mir vielleicht eine Sonderfrage. Also ich konnte es auf alle Fälle mal für ein Paar beantworten. Aha. Also Arbeit, die wirklich 1:1 auf ein Paar zurechnen kann, brauche ich für ein Paar, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt zwischen 24 und 30 Stunden, 25 und 30 Stunden. Mhm. Das sind die Gespräche, die ich mit Ihnen führe, also Traugespräch, Einzelgespräch, da rechne ich ja das Kennenlerngespräch rein, die Gespräche mit Freunden, die Gespräche mit den Dienstleistern, da rechne ich die ganze Vertragserstellung, Rechnung schreiben, den Kontakt mit den beiden. Also da kommt wirklich alles rein, was auf ein Paar zurechenbar ist. Und dazu kommt natürlich noch die Arbeit drumherum, Marketing, Buchhaltung, Steuer, was weiß ich, ja, also was für so normale Arbeit halt einfach anfällt. Und ich habe ja auch eine Ausbildung zum Trauredner, und da habe ich mir so eine Beispielrechnung angestellt, wie viel Wochenstunden man ungefähr rechnen kann, wenn man 5 Trauungen in einem Jahr annimmt. Mhm. Also mit allem drum und dran, auch die ganzen Arbeiten außenrum, und da bin ich auf etwa 5 Stunden die Woche gekommen. Und ich habe ja jetzt eben auch noch andere Tätigkeiten, nicht nur die freien Trauungen. Ich habe ja eine kleine Redneragentur, wo wir mittlerweile 15 Redner sind. Da fallen Arbeiten an. Die arbeiten für die Online-Kurse und auch Ghostwriting-Reden. Und ich komme so Pi mal Daumen auf 25 bis 30 Stunden ungefähr in der Woche, weil ja die Kindergartenbetreuungszeiten nicht mehr hergeben oder ich nicht mehr Zeit investieren möchte. Also ja, Vollzeit wird jetzt einfach, möchte ich jetzt nicht machen. Genau.
Das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit.
Ja, genau.
Man kann ja sagen, nee, jetzt reicht's. 30 Stunden in der Woche reicht mir.
Ja, heute auch spontan den Vormittag zum Berggehen genutzt.
Das ist super, das wünscht man sich doch.
Ja, definitiv.
Und vor allen Dingen ist es dann auch noch positiver. Ich finde, gerade in der Natur kommen einem die meisten Ideen.
Ja. Ja. Also gerade so für Rituale, das, die Arbeit, die nehme ich mir ganz gerne irgendwie auf so Wanderungen mit, gedanklich meine Paare nochmal durchgehen und nochmal überlegen, wo könnte welches Ritual passen. Was könnte ich mir da einfallen lassen?
Du hast jetzt ja 5-jähriges Jubiläum, haben wir ja vorhin schon gehabt. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Paare du dann schon begleitet hast. Kannst du in den 5 Jahren oder jetzt nach den 5 Jahren benennen, was vielleicht für dich so auch einer der berührendsten Momente war auf der Hochzeit? Oder ist jede Hochzeit für sich individuell schön?
Also grundsätzlich finde ich, ist fast jede Trauung gibt sehr berührende Momente. Aber somit einer der berührendsten Momente oder die berührendsten Momente, die sind tatsächlich immer so, wenn ich mich in irgendeiner Art und Weise selber in dem Paar erkenne Und vor allem, ja, wenn Elternteile zum Beispiel verstorben sind, wenn meine eigene Mutter auch schon vor längerer Zeit verstorben ist. Und gerade da, wenn sowas kommt, das nimmt mich dann schon immer persönlich emotional nochmal anders mit wie andere Themen. Und mit einer der berührendsten Momente in diesen 5 Jahren war eine Braut, bei der auch die Mutter schon verstorben ist und der Vater eine Woche vor der Trauung ins Krankenhaus kam und operiert werden musste und auch bei der Trauung dann schon klar war, er kann nicht dabei sein. Und der war dann mit Livestream über ein PC-Kamera haben wir quasi für die Trauung das organisiert, dass er im Livestream mit dabei sein kann. Und gerade die Worte, die ich während der Trauung hatte, die sich auch an den Papa gerichtet haben, beziehungsweise an die Braut und den Papa, also das war schon, kriege ich gleich schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber denke, weil das war schon sehr anspruchsvoll, da nicht direkt in Tränen auszubrechen.
Boah, das glaube ich. Vor allen Dingen, wenn es einem halt selber auch so nah geht, dass dann die Stimme nicht bricht. Ja. Das ist halt auch so was. Davor hätte ich tatsächlich Angst, wenn ich so reden halte und dann, dass einfach die Stimme wegbricht und man nicht mehr reden kann.
Da hilft tatsächlich nur keine Menschenseele mehr anschauen. Aha. Einfach nur Hirn aus und ganz stur den Text, der da auf deinem Blatt Papier steht, anstarren und den vortragen, ohne drüber nachzudenken, was du gerade sagst.
Boah, krass.
Das hilft. Also einmal durchatmen, das ist natürlich auch erlaubt, ja. Und dann nur auf den Text fokussieren, nicht mehr auf die Gesichter.
Das ist ein guter Tipp, sehr guter Tipp. Aber jetzt mal von dem schönsten und berührendsten Moment, den du in diesen 5 Jahren hattest, mal zu dem kompletten Gegenteil. Was war denn so das Schlimmste, was du mal bei einer Trauung erlebt hast, wo du dir gedacht hast, wo bin ich hier gelandet?
Also direkt während der Trauung fällt mir da jetzt nichts ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, also ein ganz schlimmer Moment für mich, den gab es mal vor der Trauung. Da hätte ich nämlich fast die Rede im Auto eingesperrt. Der Schlüssel quasi im Auto. Da hatte ich meinen Traubogen mit dabei und der Schlüssel lag vorne in der Mittelkonsole. Und ich muss, glaube ich, irgendwie beim Ausladen von dem Traubogen auf den Schlüssel gekommen sein. Das Auto hat sich zugesperrt, ich habe es nicht gemerkt. Und ja, bringe die Sachen vor und denke mir noch, mache ich den Kofferraum jetzt zu oder nicht. Ach, wer weiß, vielleicht muss ich nochmal rein. Geh vor, richte alles her, geh zurück zum Auto, will die Rede rausholen. Beifahrertür zu. Ja, scheiße. Hinten zu. So, oh Gott, ja, Kofferraum noch offen. Gott sei Dank. War echt schon so, oh verdammt, was mache ich jetzt? Bin dann wirklich durch den Kofferraum vor, habe das Auto wieder aufgesperrt. Aber dieser Gedanke, der bereitet mir echt immer noch schlaflose Nächte, wenn ich mir vorstelle, was hätte ich da gemacht, wenn jetzt dieses Auto zugewiesen wäre. Ich hätte, glaube ich, die Scheibe einschlagen müssen.
Ja, zur allergrößten Not.
Weil jetzt noch irgendwie schnell mein Mann mit dem Ersatzschlüssel kommen lassen, das wäre sich zeitlich definitiv, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das noch ausgegangen wäre. Aber das war so mit mein allerschlimmster Moment, wo mir echt das Herz einen Moment in die Hose gerutscht ist.
Und seitdem schaust du dann doppelt und dreifach auf den Schlüssel aus.
Und vor allem habe ich jetzt immer die Rede tatsächlich auch einmal auf der Dropbox noch liegen oder auf der Cloud. Ja, damit ich zumindest noch irgendwo schnell hingehen könnte, mir die einmal als Word ausdrucken könnte und dann so zur Verfügung hätte. Oder im schlimmsten Fall das Handy in der Hand habe zum Ablesen oder wie auch immer. Irgendwie, dass ich irgendwie rankommen könnte.
Ja, ist ja sowieso so ein Horrording.
Ja.
So, sich generell auszusperren, das ist immer voll die Panik. Also ich fühle da auf jeden Fall mit dir.
Du hast jetzt vorhin schon erklärt, also im Standardfall sind die Paare schon standesamtlich verheiratet. Das heißt, es ist alles schon unter Dach und Fach. Das heißt, es kann gar nicht mehr vorkommen, dass jemand dann bei dir am Altar Nein sagt? Oder gibt es sowas doch?
Also direkt am Altar hat noch niemand Nein gesagt, aber ich könnte mir schon vorstellen, also da würde ich jetzt niemals nie sagen, dass dann nicht vielleicht, keine Ahnung, einfach Braut oder Bräutigam zum Tag der Trauung dann nicht kommt. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber ich hatte schon den Fall, dass 3 Wochen vor der freien Trauung die Hochzeit dann abgesagt wurde. Also das gab's. Gab's schon, ja. Aber währenddessen hat noch keiner Nein gesagt.
Dann haben wir beide die kalten Füße bekommen.
Ja, hoffentlich tatsächlich. Beide. Oder
ich die weiß eine Seite. Nicht, ob
es beide waren, aber, oder nur eine Seite, aber
okay.
Es wurde dann gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen, dass die Hochzeit doch nicht stattfindet. Die waren sogar schon standesamtlich verheiratet.
Ah, okay. Und wie beläuft sich das denn? Weil das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu unserer nächsten Frage. So, jetzt hast du da schon Arbeit reingesteckt, 3 Wochen vorher wird abgesagt. Bezahlen die trotzdem oder wie ist das vertraglich bei dir geregelt? Also, muss ja, oder? Du hast ja Arbeit reingesteckt.
Ja, genau. Also zum einen gibt es ja schon die Anzahlung. Das gestaltet tatsächlich jeder Redner unterschiedlich, aber ich würde mal sagen, 90% nehmen auf alle Fälle eine Anzahlung.
Ja.
Und die ist jetzt bei mir 40% und es ist dann auch vertraglich geregelt, sobald das Traugespräch stattgefunden hat, sind bei mir die Stornierungsbedingungen 80%. Also sobald das Traugespräch stattgefunden hat, werden 80% des Betrags fällig, weil nach dem Traugespräch entsteht bei mir tatsächlich dann innerhalb weniger Tage in den meisten Fällen die Rede. Und damit sind dann eigentlich 80-90% meiner Tätigkeit erledigt. Denn ja, wenn du mal denkst, die 30 Stunden, nehmen wir mal einfachheitshalber die 30 Stunden, für die Trauung selber bin ich in etwa 5 Stunden unterwegs, 1 Stunde hinfahren, 1 Stunde vorher da sein, 1 Stunde die Trauung, 1 Stunde danach noch da sein, 1 Stunde heimfahren, mal so im Schnitt 5 Stunden von den 30 Stunden liegt man prozentual in etwa da. Und im Normalfall stelle ich halt da, in dem Fall habe ich dann halt ganz normal die Rechnung über den Restbetrag gestellt und die wurde Gott sei Dank auch anstandslos bezahlt. Aber ja, ein zweites Mal hatte ich jetzt den Fall Gott sei Dank noch nicht.
Ja, das ist schon mal gut. Jetzt hast du ja gesagt, okay, so 80% der Arbeit ist dann schon, du nimmst 40% Anzahlung. Was nimmst du denn so generell für das Ganze?
Genau. Wenn du es sagen
möchtest. Auch eine wichtige Frage, ja. Nee, auf jeden Fall, weil das ist ja schon was Wichtiges, gerade auch um zu wissen, könnte der Beruf tatsächlich was für mich sein, ja oder nein. Also aktuell für das Jahr 25 liegt mein Honorar zwischen 1890 Euro und 2190 Euro und auch fürs nächste Jahr. Und das hängt so ein bisschen davon ab, zum einen, wie lang die Trauung ist. Natürlich spielen da auch die Fahrtkosten mit rein, also wie lang ist die Anfahrt zu der Trauung, welche Elemente werden mit eingebunden, soll ich eben noch Lieblingsmenschen befragen, ja oder nein. Das sind so ein paar Variablen und an denen hängt dann im Grunde das Honorar. Und im Schnitt würde ich jetzt einmal sagen, also es gibt, wenn man so die Honorare durchforstet, findet man Honorare irgendwas zwischen 800 und 3000 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Und der Schnitt, der würde ich sagen, der liegt so bei 1400, 1500 Euro Honorar. Weil, also gerade für so Trauungen, die wirklich individuell sind, also es gibt definitiv auch Trauredner, bei denen ist 50% halt einfach
ja, gleich.
Jedes Mal gleich oder ähnlich. Oder die einen großen Teil der Rede eben mit einer Geschichte füllen. Keine Ahnung, gibt es ganz viele wunderbare Geschichten über Platons Halbkugelmenschen, die auf die Erde fielen und sich wieder trafen. Der Zug des Lebens, in den Personen, wichtige Personen einsteigen, die das Paar ein Stück weit begleiten und dann aber wieder aussteigen. Oder, also da gibt es ja ganz viele solche Geschichten, die dann schnell gerne mal 5 oder 10 oder 15 Minuten der Rede füllen, wo viel gesagt ist, aber eigentlich nichts gesagt ist. Also gerade bei solchen Reden, da ist dann das Honorar wahrscheinlich eher im unteren Bereich angesiedelt. Aber wenn man wirklich eine zu 100% individuelle Rede schreibt, dann kann man definitiv auch Honorare in diesem Bereich, also 1400 Euro aufwärts, aufrufen. Genau, und dann kommt es natürlich noch ein bisschen darauf, wo man tätig ist. Also in München werden die Honorare jetzt höher liegen, wie wahrscheinlich in irgendeiner Kleinstadt in irgendwo. und ja, auch die Zielgruppe, die man anspricht. Also wenn man jetzt schon länger unterwegs ist und vielleicht eher in den ins hochpreisige Segment reingeht, bei Locations gelistet ist, die halt eben im Hochpreissegment angesiedelt ist, ja, dann wird man auch Paare haben, die bereit sind, eben für die Persönlichkeit, für die Person dahinter zu bezahlen und nicht so sehr mehr für die Rede, die dann eigentlich gehalten wird.
Ja, ich habe es mal kurz so durchgerechnet. Also wenn wir jetzt mit 1.800 Euro so rechnen, bei den 30 Stunden sind es 60 Euro die Stunde. Das finde ich voll human. Also ich hätte sogar höher angesetzt.
Das sind ja wirklich auch nur die Stunden, die, die auf das Hochzeitspaar zurechenbar ja. sind. Also da kommen ja noch mal, andere wenn man es aufs Jahr dazu. Hochrechnet, keine ja. Ahnung, irgendwas zwischen 100 und 120 Stunden wahrscheinlich zu, die man in andere Tätigkeiten noch investiert. Mhm. Und ja, also von dem her ist Stundenlohn ist bei den Traurednern tatsächlich, würde ich jetzt sagen, eher noch Luft nach oben. Ja. Aber mal einen Artikel von einem Blogartikel von einer anderen Traurednerin, die deutlich mehr verlangt, die liegt so bei einem Durchschnittshonorar 2.500, 2.600 Euro, die eben gesagt hat, eigentlich musst du für die freie Trauung das nehmen, vor allem wenn du hauptberuflich selbstständig bist, weil sonst lohnt ja. sich's nicht.
Der Staat kommt und holt sich seine Steuer.
Ja, ja, leider Gottes.
Aber gut, dass wir dann beim Thema Selbstständigkeit sind, weil da würde ich jetzt noch eher so zum Abschluss der Folge ein bisschen den Fokus legen, nachdem ja. wir deinen Beruf an sich kennengelernt haben. Was hat dir damals so im Allgemeinen auch den Mut gegeben und die Motivation, dass du gesagt hast, ich werde jetzt selbstständig, weil ich meine, du hast dann ja auch angefangen, dann hattest du, sag ich mal, Rückschläge dadurch, dass bei den ersten Gesprächen die Leute danach abgesagt haben, du hast gemerkt, okay, irgendwas mache ich falsch, aber du hast trotzdem weitergemacht und hast es noch besser gemacht und stehst jetzt dort, wo du jetzt heute bist, nach 5 Jahren. Ja, also was ist deine Motivation?
Also der Schritt oder der Mut, den Schritt zu wagen, würde ich jetzt sagen, ist bei dem Thema Selbstständigkeit als Trauredner, da ist jetzt die Eintrittshürde ist nicht so extrem groß, weil man hat jetzt keine riesen Anschaffungskosten. Ich muss jetzt keinen halben Maschinenpark anschaffen, damit ich in den Beruf starten kann, ja, und erst mal 100.000 Euro investieren, bevor ich überhaupt das Arbeiten anfangen kann. Und man kann diesen Beruf halt wunderbar erst einmal nebenberuflich selbstständig ausüben. Und ich denke, das hat schon einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich den Schritt gegangen bin, erst einmal eben noch das Sicherheitsnetz festes Angestelltenverhältnis zu haben, erst einmal die Sozialversicherungen noch über das normale Angestelltenverhältnis abzudecken und so langsam in die Selbstständigkeit hineinzufinden. Das hat schon sehr viel Druck rausgenommen einfach, als wenn ich gesagt habe, so, jetzt ab heute bin ich hauptberuflich selbstständig, weil dann müssen die Umsätze einfach kommen. Und den Druck hatte ich halt zu Beginn jetzt nicht so stark. Das hat, glaube ich, schon einen großen Teil ausgemacht. Also da gleich der Tipp, wenn du planst, selbstständig zu werden, dann und es möglich ist, den Job erst einmal nebenberuflich auszuüben, dann ja, sofort, weil ja, da findet man dann langsam hinein, merkt, passt es, liegt es einem und wenn es einem liegt, ja, dann mehr Energie reinstecken, vielleicht Stunden zurückschrauben, bei mir kam ja dann die Elternzeit, wo ich dann wirklich meine Energie komplett, also gerade in der zweiten Elternzeit, im zweiten Sohn, habe ich dann wirklich meine Energie komplett in die Selbstständigkeit reingesteckt. Und dann war eben auch zu sehen, okay, die Umsätze, die kommen. Ich kann es mir leisten, mich hauptberuflich selbstständig zu machen. Das Einkommen, das ich damit generiere, ist stabil. Und da war dann im Grunde auch die Entscheidung dann dazu. Ja, und die Motivation ist, würde ich sagen, der Job an sich. Also, weil, ja, wenn man seine Berufung gefunden hat, dann hat man sie gefunden und dann kann man sich nichts anderes mehr vorstellen, wie genau das zu machen. Und mein Job, jetzt vor allem der als Traurednerin, also die Dankbarkeit, die einem da entgegengebracht wird und die Wertschätzung der eigenen Arbeit, die man da erfährt, also ich wirst nur ganz wenige Jobs, wo man die so deutlich zu spüren bekommt, weil ich bisher keine Trauung erlebt habe, wo nicht am Schluss die Hälfte der Gesellschaft auf mich zugekommen ist und gesagt hat, mei, es war so schön. Und die Hochzeitspaare eigentlich, also auch die positive Energie und das positive Feedback, das man im Nachgang von den Hochzeitspaaren kriegt, ist genauso wertschätzend und ja, also ich steige da nach den Trauungen steige ich immer auf einer Wolke der Glückseligkeit ins Auto und fahre nach Hause. Ja, also ganz viel liegt natürlich auch an dem Job, tatsächlich.
Ja, aber voll schön, also wenn ein Job einen auch einfach so beflügelt, wenn man dann da war und dann so viel Lob auch bekommt. Da schläft man richtig gut am Abend, glaube ich.
Tatsächlich, ja.
Ich glaube, dann geht es einem gut. Ja, aber was ich ja so krass finde, du hast uns ja vorweg schon mal so ein bisschen von dir erzählt. Allein so dein Werdegang so von der Hauptschule, du hast ständig was gemacht. Jetzt bist du Trauerrednerin, bist selbstständig und hast dir dann gefühlt gedacht, okay, das reicht noch nicht. Ich mache einfach noch weiter, weil ich bin nicht nur Trauerrednerin, sondern bilde auch aus. Kannst du uns da mal so einen Einblick geben? Du hast ja schon gesagt, du hast so eine Akademie, 15 Redner, Ghostwriting. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo nimmst du diese Zeit dann noch her?
Also es ist tatsächlich so, dass sich das auch alles halt einfach irgendwie so entwickelt hat. Also ich habe ja vorher schon gesagt, ich muss am Anfang gerade SEO-technisch auf meiner Webseite, also Google-Suchoptimierungstechnisch, irgendetwas richtig gemacht haben, weil die Anfragen wirklich sehr schnell so viele wurden, dass ich sie selber nicht mehr bedienen konnte. Und dann so durch zufällige Gespräche hat eine Bekannte dann gesagt, Mensch Manu, ich hätte irgendwie auch voll Bock drauf. Zeig mir das doch mal, wie machst du das? Und da kam mir halt dann der Gedanke, ja gut, also wenn der das gefällt und wenn die das kann, ja, dann soll sie doch, also dann arbeiten wir doch zusammen, sie kriegt die Anfragen von mir weitergeleitet und ja, wir sind dann in irgendeiner Art und Weise verbunden. Das hat sich dann auch alles so entwickelt, also das läuft jetzt im Grunde über einen Vermittlervertrag und ja, das war so die erste 1:1-Ausbildung, die ich dann gemacht habe, aber noch komplett vom weißen Papier weg. Ja, und dann kam die nächste und dann kam der nächste und die haben dann irgendwie, manche haben schon Ausbildung gemacht gehabt und sind so mit ins Team und andere musste ich dann doch wieder, sag mal, ausbilden. Und so haben sie diese Unterlagen dann einfach auch immer weiterentwickelt. Bis ich halt dann gesagt habe, okay, nur 1:1 frisst viel Energie, viel Zeit. Das muss ja irgendwie smarter gehen. Und dadurch ist dann im Grunde jetzt das Gruppenausbildungsprogramm entstanden, das halt hauptsächlich online stattfindet. Also ganz viele Lerninhalte über Video-Lerninhalte, aber auch Live-Sessions, also mit mir und aber auch anderen Experten, weil, ja, habe ich vorher schon gesagt, es geht nicht nur ums Redeschreiben, sondern man braucht auch die Expertise, sich selbstständig zu machen, was ja bei mir so der größte Knackpunkt dann war. Deshalb ist da eine Gründerexpertin mit an Bord und ein Steuerberater, weil das waren so meine größten Painpoints am Anfang.
Oh ja, Steuer.
Und auch zum Beispiel Thema Stimme. Da könnte ich jetzt, was ja wirklich die Stimme ist, ja das wichtigste Werkzeug eines Redners überhaupt, da hätte ich jetzt kaum Tipps, also nur Tipps, die ich mir selber aus YouTube irgendwie zusammengesucht hätte ich da weitergeben können. Und da, wie gesagt, da brauche ich auch eine Expertin und da ist jetzt eine absolute renommierte Stimm- und Kommunikationstrainerin mit an Bord. Ja, genau. Und das ist halt dann auch so peu à peu entstanden und jetzt so ein richtig tolles Rundum-Paket. Und ja, also im Grunde mit diesen 1:1-Ausbildungen, die kommen dann mit in die Agentur, die Anfragen werden mehr, hat sie eben dann auch so die Agentur so Schritt für Schritt entwickelt. Am Anfang 2, dann waren wir 5 und ja, jetzt sind wir halt 15. Hauptsächlich bei uns im Bereich recht regional, aber auch das kommt jetzt so langsam, dass ja, auch überregionale Anfragen kommen. Ja, mal schauen, wo die Reise noch hingeht.
Das war tatsächlich auch noch so eine Frage, ob ihr das nur regional macht. Ihr seid ja unten im Südbayern.
Genau.
Wenn ich es richtig verstanden habe, genau, Südbayern. Ich habe mich so gefragt, ob du auch mal für eine Anfrage mal so 300 Kilometer gefahren bist.
Also gab's 300 schon Kilometer schon, ja.
Okay.
Aber also das war dann bei der Hochzeit tatsächlich so, die hatten zwar anders geplant, hatten aber dann Probleme mit der Location und haben dann nochmal umgemodelt.
Okay.
Relativ kurzfristig und da war es halt dann nochmal ein bisschen weiter weg. Aber also grundsätzlich jetzt direkt Destination Weddings, ja, Schweiz, Österreich, aber auch Italien, Gardasee, ist definitiv jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen.
Ja, krass, stellen die dir dann ein Hotel und so? Also wahrscheinlich rechnest du es dann einfach so ab mit Fahrtkosten, Übernachtungskosten.
Ist tatsächlich unterschiedlich.
Okay.
Also ich selbst bin jetzt nicht so in dieser Destination-Wedding-Bubble drinnen, sage ich mal.
Okay.
Aber habe auch schon eine Trauung in Italien gehabt. Oh, und da, also die Vorgehensweise da ist tatsächlich unterschiedlich. Ich selber bin damals tatsächlich so kleiner Familienurlaub runter.
Smart gemacht.
Ja, im VW-Bus. Von dem her habe ich jetzt da nicht großartig eine kleine Übernachtungspauschale abgerechnet und einen Teil der Fahrtkosten oder einen großen Teil der Fahrtkosten. Aber wenn es jetzt weiter weggeht, zum Beispiel, ja, gibt es auch viele, die auf Mallorca heiraten, in Griechenland oder eben, ja, also Flug geht ja auch schon in andere Länder. Also da wird natürlich Flug dann auch mitfällig werden, Unterkunftskosten für ein, zwei, drei Nächte. Aber ich würde jetzt auch sagen, es kommt aufs Klientel an, ob man da dann sich ein 3-Sterne-Hotel oder ein 5-Sterne-Hotel aussuchen kann.
Stimmt.
Oder ob das Hochzeitspaar direkt in seinem 5-Sterne-Hotel ein Zimmer für dich parat hält. Also das ist dann wirklich, da gibt es jetzt, denke ich, kein Standard, sondern das ja, ist wahrscheinlich von Hochzeitspaar zu Hochzeitspaar unterschiedlich. Aber gerade so die Reisekosten, die werden dann oder müssen dann natürlich schon auch mit eingerechnet werden.
Ja. Ich habe so viele Fragen abseits von unseren Fragen. Es tut mir so leid.
Du, alles gut.
Was ich mich auch frage, wenn du dich so richtig gut mit so einem Hochzeitspaar verstehst, bleibst du dann auch bei der Hochzeit? Also sagen die dann, bleib unbedingt da und feierst du dann auch so richtig mit?
Also es gibt schon Paare, die sagen, Mensch, magst du nicht noch zum Abendessen bleiben? Und also war tatsächlich auch schon so. Und auch dieses Jahr habe ich wieder ein Paar, also es sind Bekannte.
Okay.
Die waren jetzt nicht unbekannt im Vorfeld. Da werde ich auch den Abend über noch da bleiben. Aber es kommt jetzt tatsächlich nicht regelmäßig vor, weil natürlich, ja, bei mir sitzen zwei kleine Jungs daheim, die Mama auch gerne den Samstagabend noch haben wollen. Deshalb, auch wenn ich gerne das eine oder andere mal mitfeiern würde, muss ich halt einfach da Nein sagen. Aber ganz, ganz viele Paare fragen ganz aktiv, Manu, Süß. Möchtest nicht noch zum Abendessen bleiben? Kannst gerne noch da bleiben, bist herzlich willkommen. Und ja, normalerweise bleibe ich so eine Stunde, eineinhalb danach noch bei der Trauung, weil es oft noch ein Stück Kuchen gibt, eine Tasse Kaffee und dann verabschiede ich mich aber so langsam. Und es kam aber auch schon vor, dass ich mich dann so in Gespräche mit den Trauzeugen, dem Brautvater, also ich habe ja mit den Personen teilweise im Vorfeld auch schon Kontakt und Anknüpfungspunkte, dass ich mich mit denen dann so in Gespräche verliere, dass dann plötzlich doch 18 Uhr und ich sage so, bei euch gibt es jetzt Abendessen, bei mir daheim auch gleich.
Es ist ein smarter Weg, da rauszukommen.
Ja. Nee, also kann schon vorkommen, aber ist jetzt nicht die Regel. Und es gibt aber auch Paare, ich habe jetzt bei uns um die Ecke liegt Berchtesgaden oder auch Salzburg, da heiraten auch sehr viele Paare, die nicht hier wohnen, sondern aus Hamburg oder ja irgendwo NRW oder so. Und da ist es schon häufiger auch mal so, dass wenn die wieder hier im Urlaub in Berchtesgaden sind, dass sie dann schreiben und dass wir gemeinsam eine kleine Wanderung machen oder uns irgendwo auf einen Kaffee treffen oder eben auf einer Alm auf einen Kaiserschmarrn oder so. oder Spaziergang am Chiemsee. Also das ist tatsächlich schon jetzt nicht unüblich.
Ich glaube, das ist auch was, was den Beruf zu was ganz Besonderem macht. Einfach auch so eine persönliche Bindung,
ja,
die man zu erst fremden Menschen aufbauen kann. Und das ist ja auch für die meisten Menschen einer der besonderssten Tage im Leben, den du eben zu diesem besonderen Tag machst. Ich glaube, das hinterlässt so einen Eindruck, einen tiefgreifenden bei den Brautpaaren dann, dass sie dich vielleicht dann auch nicht aus dem Kopf bekommen. Und das so ein, ich kann mir vorstellen, auch wie so eine Dankbarkeit einfach ist, was sie dir so ausstrahlen und dir nochmal so zeigen, dass sie dann dich ja nochmal kontaktieren oder hey, wir sind da zufällig oder bleib doch noch ein bisschen länger. Finde ich sehr schön.
Es ist ja tatsächlich so, also im ersten Moment meint man ja, meine Kunden, ja, die habe ich einmal und dann nie wieder, hoffentlich. Mhm. Aber es gibt ja nicht nur freie Trauungen. Also ich habe jetzt schon einige Paare auch bei der freien Taufe ihre Kinder dann begleitet. Also die melden sich dann eineinhalb Jahre später, du, wir haben Nachwuchs bekommen, möchtest du nicht die Taufe auch machen? Oder ist freie Taufe, Willkommensfeier, Namensgebungsfeier, gibt es hunderte Namen dafür. Und ist im Grunde da der Folgeauftrag. Oder bei einem Paar durfte ich dann zum Beispiel die goldene Hochzeit der Eltern auch begleiten. Also da kommen aufgrund dieser engen Bindung schon auch Folgeaufträge zustande. Oder dann für Freunde, wo man dann das Hochzeitspaar auch wieder trifft auf der Hochzeit der Freunde. Also wo der Trauzeuge von dem Bräutigam sagt, Mensch, Badu, wir heiraten nächstes Jahr. Du bist engagiert. und dann sieht man sich ein Jahr später wieder.
Ja.
Also ist tatsächlich schon bei vielen Paaren, dass man immer wieder Kontakt hat. Ja.
Ich sehe schon
dass man selber auch, Entschuldigung, wenn ich jetzt ausschweife, aber ich habe letzte Woche erst so ein prägnantes Erlebnis wieder gehabt. Und zwar, ja, man folgt sie ja dann doch auf Instagram. Und eine Braut hat am Abend ein Bild aus Bangkok mit einem traumhaften Blick über Bangkok beim Candlelight-Dinner gepostet. Und am nächsten Tag in der Früh höre ich im Radio von dem Erdbeben. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich schreibe ihr, hey, geht's euch gut? Kommt ihr nach Hause? Kann man irgendwas machen? Also da geht's ist schon auch, ja.
Okay.
sind auch gut wieder zu Hause angekommen, passt alles, ja. Aber da ist auch bei vielen Paaren bei mir eine emotionale Bindung in irgendeiner Art und Weise noch da, weil ich sie ja wirklich tief kennenlerne und Geschichten erfahre, die sie teilweise ihrer besten Freundin jetzt, ja, also sie würden sie erzählen, aber ja, es sind halt doch Themen, über die man jetzt nicht standardmäßig spricht.
Ja, ich sehe schon kommen, so in 20 Jahren traust du dann das Kind von denen, die du getraut hast.
Ja.
Also wenn das so weit ist, da schließt sich dann der Kreis. Cool, noch eine Taufe gemacht und dann noch verheiratet. Das wäre schon.
Das wäre tatsächlich cool, ja.
Das glaube ich. Aber den Beruf kann man ja auch einfach ewig lang machen, solange man daran Spaß hat.
Ja, kann man tatsächlich wahrscheinlich sein ganzes Leben lang machen.
Ja, ich hoffe einfach nicht, dass du irgendwann von einer Traurednerin dann Richtung Grabrednerin werden wirst. Weiß nicht.
Also es ist
rein theoretisch könntest du das ja dann auch machen.
Buchstaben noch dazu, ja.
Genau, Trauerreden, ja. Das ist überliest man dann sehr schnell. Aber da muss ich tatsächlich sagen, also ich habe es auch schon gemacht. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Gebiet, für das ich persönlich aber gerade zu unflexibel bin, einfach mit den Kindern, weil die Trauerfeiern halt oft 14 Uhr oder so stattfinden und da habe ich jetzt niemanden, der halt dann so spontan, also die Anfragen kommen ja deutlich kurzfristiger rein, wie so eine Hochzeit, die macht da 1,5 Jahre davor und so eine Trauerrede sind halt dann 1,5 Wochen und so spontan oder so kurzfristig planen kann ich mit den Kindern halt einfach nicht oder nur schwer. Und das ist aber definitiv ein Gebiet, das ich mir auch vorstellen kann, weil da wird einem genauso viel Dankbarkeit entgegengebracht.
Total.
Noch mehr wahrscheinlich, wenn man da einen sehr würdevollen und schönen Moment gestaltet. Also auch der Beruf der Trauerredner ist, finde ich, schon ein sehr, sehr schöner. Wobei man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr dafür geschaffen sein muss, wie für den Beruf des Hochzeitsredners.
Das ist eine gute Überleitung. Ich meine, du weißt es von dir. Du hast deine Akademie, du hast deine Online-Workshops, du bildest jede Menge Leute aus. Was für eine Art von Mensch muss man sein, damit man ein guter Trauredner oder Traurednerin wird oder ist?
Da drehe ich die Frage gleich mal um und sage, was für ein Mensch muss man nicht unbedingt sein, weil viele denken ja, oh, da muss man bestimmt total extrovertiert sein, gar kein Problem haben, vor Menschen zu sprechen. Ich sage immer so schön, richtige Rampensau. Und das muss man aber jetzt nicht unbedingt sein. Ich würde mal sagen, wenn man so eine richtige Rampensau ist, ich denke da an meinen Cousin, dann könnte es vielleicht schon echt fast wieder schwierig sein, weil man dann so der, na, Selbstdarsteller hört sich jetzt negativ an, aber die Aufmerksamkeit sehr stark auf sich zieht und weg von dem Paar. Und von dem her, auch als introvertierter Mensch kann man den Beruf definitiv machen. Und ich würde auch sagen, dass ganz, ganz viele meiner Kollegen eher auf der introvertierten Seite anzufinden sind, weil das Wichtigste meiner Meinung nach ist tatsächlich die Empathie oder die Kommunikationsfähigkeit, nicht nur in dem Bereich, ja, ich kommuniziere mit Sprache, sondern vor allem eben diese Schwingungen, also zwischen den Zeilen lesen können bei den Paaren, das ist halt auch eine extrem wichtige Eigenschaft. Also wirklich zu erfassen, was ist die Essenz deren Beziehung, was erzählen sie dir und dann eben aber auch ja dazwischen den Zeilen lesen zu können und ganz genau abschätzen zu können, wie humorvoll darf die Trauung sein. Was wünscht sich das Hochzeitspaar wirklich von ihrer Zeremonie? Das ist ja mit die wichtigste Eigenschaft, würde ich sagen, die Empathiefähigkeit und sich da richtig in das Paar reinzudenken.
Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade Introvertierte mehr so dieses Gefühl haben für dieses zwischen den Zeilen lesen. Weil wenn jemand sehr extrovertiert ist, das merke ich teilweise manchmal bei mir, Fettnäpfchen, da trete ich sehr oft rein, weil ich nämlich dieses Gefühl habe. Und ich glaube, gerade jemand, der etwas introvertierter ist, der nimmt halt andere Schwingungen wahr, wie du schon gesagt hast. Das ist, glaube ich, richtig gut.
Vielleicht, weil man auch besser zuhören kann, ich weiß es nicht.
Das kann natürlich sein. Aber sehr schön. Bevor wir jetzt Richtung Ende unserer Folge kommen, da kommen ja immer so ein bisschen Klischees und wir haben diesmal so ein paar harte Fragen für dich mitgebracht, frage ich dich einfach mal generell, was magst du denn unseren Zuhörern noch so mitgeben?
Also gerade beim Thema Selbstständigkeit haben wir vorher auch schon so angeschnitten, wenn es was ist, womit man ohne größere Hürden nebenberuflich starten kann, dann einfach machen, einfach ausprobieren. Weil wenn man das Sicherheitsnetz Angestelltenverhältnis noch hat, warum sollte man den Schritt nicht einfach wagen? Warum sollte man es nicht einfach ausprobieren? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Nix, man kann nur dazulernen. Und also das ist meiner Meinung nach so der wichtigste Tipp. Wenn man keine 20, 30, 40.000 Euro erstmal investieren muss, damit man überhaupt anfangen kann. Ja, was hindert einem bei 2, 3, 4.000 Euro Invest, es einfach zu probieren?
Einfach machen.
Ein Schritt nach dem Ding. Anderen. Ja, einfach machen.
So hätten wir einfach unseren Podcast nennen sollen. Einfach machen. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die heiße Phase rein. Ellen, willst du anfangen oder soll ich?
Ja, ich kann schon anfangen, aber so kurz angeschnitten hatten wir das eigentlich schon. Beziehungsweise ich persönlich finde es, ja, wie soll ich das beschreiben? Denke, es ist anders, weil das Klischee wäre, dein Stundenlohn ist viel zu hoch.
Und basierend darauf natürlich, dass man jetzt zum Beispiel als Gast, wenn man bei einer Trauung ist, dich jetzt nur sieht, wie du einmal eine Rede hältst für 45 Minuten.
Ja, es ist tatsächlich mit einer der häufigsten Vorwürfe, mit denen man konfrontiert wird. So, was? Für die Dreiviertelstunde Reden kriegst du 1.900 Euro? Also das ist wirklich so einer der Standardsätze. Und ja, aber ich denke, das haben wir jetzt tatsächlich in dem Podcast ganz ausführlich besprochen. Es steckt halt einfach deutlich mehr Arbeit als diese Dreiviertelstunde dahinter. Also allein die Arbeit mit dem Paar, die 25 bis 30 Stunden, rechtfertigen ja diesen Lohn schon. Und dann die Arbeit, die da noch außenrum dazu nötig ist, um überhaupt an die Anfragen zu kommen und die Aufträge durchführen zu können, das verstehen die meisten Menschen dann eigentlich schon relativ schnell, wenn man ihnen das so erklärt, dass es eben dass die Trauung selber eigentlich nur 10% der Arbeit ist und dass 90% der Arbeit im Vorfeld passieren.
Und man muss halt auch dazu sagen, man kann ja 0815 Hochzeit haben oder eben was Besonderes. Im besten Fall heiratet man ja nur einmal. Und dann komme ich direkt zu unserer sehr harten Frage. Wir haben so ein bisschen recherchiert. 35% der Ehen werden geschieden wieder. Ist das nicht so ein bisschen deprimierend für dich?
Ja, irgendwie natürlich schon. Also ich habe ja auch so die ein oder anderen Paare, wo ich jetzt schon weiß, dass die leider nicht mehr zusammen sind. Das ist schon irgendwie schade. Und wenn ich jetzt mal ganz böse bin, dann ist es vielleicht für mich jetzt auch gar nicht so schlecht, weil die kommen vielleicht ein zweites Mal.
Da wollte ich gerade fragen, ist das schon mal passiert?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Aber vielleicht gehen die dann zu Sprechern, die du ausgebildet hast.
Das vielleicht, also das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal zur selben Traurednerin gehen würde. Das ist wahrscheinlich auch von Person zu Person dann unterschiedlich.
Man muss ja rein theoretisch nur den Part von, weiß nicht, den neuen Teil dann neu machen.
Oh Gott. Ich meine, bei Hochzeiten, das ist ja auch immer mit generell eine Hochzeit, das ist so mit Klischees umfasst. Es gibt auch immer wieder so spezielle Trends, die Bräute dann haben. Gibt es irgendwie spezielle Sachen, also allgemein, was jetzt eine Hochzeit betrifft, ob es jetzt Deko ist oder ein Ablauf oder wie was gestaltet ist oder auch die Rede an sich. Gibt es da was dich mal richtig nervt, weil es immer wieder das Gleiche ist und immer wieder vorkommt?
Mir kam da tatsächlich jetzt ganz spontan die Eingebung. Erst habe ich mir gedacht, Nee, gibt es jetzt tatsächlich eigentlich nichts. Aber ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, weil das eben was ist, was mich total nervt. Gib mal Trauritual oder Ideen für Traurituale bei freier Trauung oder sowas, irgendwie sowas bei Google ein. Die ersten 10 Vorschläge, die da so kommen, sind immer die gleichen. Und die nerven mich. Weil das sind, also oft kommt das Hochzeitspaar ja wirklich relativ unbeschrieben zu mir, also als unbeschriebenes Blatt. Und die kriegen dann schon sehr schnell ein Gefühl dafür, dass ich eben nicht die Rednerin bin, die auf solche Standardrituale zurückgreift. Mhm. Aber ich habe halt auch Paare, die dann sagen, oh ja, sie haben ein ganz tolles Ritual gesehen und das wollen sie unbedingt machen. Dieses tolle Sandritual für euch, das sind zwei unterschiedliche oder mehr unterschiedliche Sande, also unterschiedlich farbige Sande, die man aus verschiedenen Gefäßen dann in ein Gefäß zusammenschüttet. Daraus entsteht dann
ein neuer Sand.
Ja, genau. Also ein Gebilde, das man halt so nicht wieder voneinander trennen kann. Die Symbolik dahinter ist ja eine wunderschöne. Aber die hat halt in dieser Form mit fast keinem Hochzeitspaar in irgendeiner Art und Weise thematisch zu tun. Ich sage immer, das Sandritual würde ich mit euch machen, wenn ihr euch im Sandkasten kennengelernt habt. Oder immer an denselben Strand an der Adria fahrt und jedes Mal eine Schippe Sand mit nach Hause nehmt. Keine Ahnung, ja. Aber nicht, wenn ihr sonst mit dem Thema Sand in eurer Beziehung nichts zu tun habt, ja. Also da gibt es so viele andere schöne, ja, Bereiche, auf die man für so ein Ritual zurückgreifen kann und wo man halt wirklich was schaffen kann, was einzigartig ist. Oder es muss ja gar nicht einzigartig sein, aber es muss einfach zu dem Paar passen und das Paar muss sich in diesem Ritual in irgendeiner Art und Weise wiederfinden und sagen können, ja, das war genau unseres. Und das hat auch jeder Gast gespürt.
Hast du ein Lieblingsritual?
Ja, wie gesagt, also die Rituale sind ja wirklich komplett unterschiedlich dann auch. Von dem her jetzt so ein richtiges Lieblingsritual habe ich gar nicht. Aber ich habe ein Ritual, das ich jetzt tatsächlich schon 3 oder 4 Mal gemacht habe. Einmal auf alle Fälle bei einer Willkommensfeier und definitiv 2 Mal, aber ich glaube sogar ein 3. Mal schon auf einer Trauung. Ich habe sehr viele bergbegeisterte Paare, die gerne wandern gehen. Und im Hochgebirge, wo die Wege nicht mehr mit Wegweisern markiert sind, dienen als Wegweiser sehr häufig Steinmännchen. Also die dann am Wegesrand stehen und halt den Weg markieren. Und das ist halt schon eine sehr schöne Symbolik, wenn man die auf die Trauung oder auf die Ehe überträgt. Die bauen so einen Steinmann während der Zeremonie, der ihnen den restlichen Eheweg lang den Weg weist. Also dass sie immer auf dem richtigen Weg bleiben und sicher an ihr Ziel, am Ziel, an ihrem Gipfel ankommen. Und das hatte ich jetzt schon öfter, dass wir so einen Steinmann während der Zeremonie gebaut haben, aber tatsächlich auch immer auf komplett unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Hintergründen. Also bei dem einen Steinmann bei der Willkommensfeier waren es 4 Steine, die 4 Personen, also 4 konkrete Personen symbolisiert haben. Mutter, Vater, der Vater hatte schon ein Bonuskind, also ein eigenes Kind, für die Mutter war es das Bonuskind, und eben ein gemeinsames Kind. Und die haben aus diesen 4 Steinen dann gemeinsam diesen Stein angebaut. Bei der einen Hochzeit hat der eine Stein die beiden symbolisiert, ein weiterer Stein die Familie, ein weiterer Stein die Freunde und ein Stein, und das war auch noch einer der emotionalsten Momente überhaupt, das Leben. Die 3 Trauzeugen und einer der Trauzeugen war der Stammzellenspender vom Bräutigam. Also der hatte noch vor der Beziehung Leukämie. Und das war der Stammzellenspender, den hat er dann 2 Jahre nach Heilung, durfte den kennenlernen und das ist einer seiner besten Bergspätzle geworden. Und der war dann Trauzeuge auf der Hochzeit und hat diesen Stein gesetzt und bei den Worten, die der gesagt hat, da lag die gesamte Hochzeitsgesellschaft inklusive mir flach. Ja, und das andere Mal haben die Steine 5 Werte symbolisiert, die dem Hochzeitspaar extrem wichtig waren und diese, nach denen sie auch immer wieder ihre Beziehung ausgerichtet haben. Also ihr seht, selbst das Ritual, das ich schon öfter durchgeführt habe, hatte immer einen anderen Hintergrund, einen Hintergrund, mit dem sich das Paar dann auch wirklich identifizieren konnte, weil das mir halt extrem wichtig ist.
Sehr schön. Dann schließe ich unsere Folge mal mit unserem Ritual. Erstmal vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Sehr, sehr spannend, dieser Beruf. Und ihr da draußen, wenn ihr sagt, ihr redet gerne und könnt gut eure Worte verpacken und denkt euch, ah, vielleicht der Beruf der Traurednerin, des Trauredners ist etwas für mich, schaut gerne mal bei Manu auf der Website vorbei. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Da bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht, um zu starten. Und von unserer Seite aus bleibt mir noch zu sagen, folgt uns, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Wir sind jetzt wieder regelmäßig da mit anderen unterschiedlichen Gästen. Und dann sage ich von meiner Seite aus, eine schöne Woche. Bis bald.
Tschüss, danke schön.